Jesus, dass wir uns hier in Freiheit und in Frieden treffen können. Und ich bete, dass du jetzt Gnade gibst zum Predigen und allen anderen Gnade zum Hören, dass dein Wort lebendig wird, dass es uns weiterbringt, dass es uns wirklich inspiriert und dass es uns im Alltag wirklich zu deinen Nachfolger macht, immer mehr, dass wir immer mehr verwandelt werden in dein Ebenbild, Jesus. Amen. Zeit für Geschenke. Jetzt geht's ja bald los. Ne? Nächste Woche habt ihr großen Probetag. Wir haben in den letzten Wochen einige Geschenke ausgepackt in der Gemeinde. Hier so Dinge, die Jesus uns angeboten hat, haben wir einen Fokus drauf gelegt. Heute möchte ich über dieses Thema mit euch nachdenken, über das Thema Hoffnung. Ich habe dieses kleine Bild bewusst genommen, weil ich an einen berühmten Mann denken muss, den wir nächstes Jahr ganz besonders ehren werden, und zwar Martin Luther, der gesagt haben soll, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Man weiß nicht so recht, ob der Satz wirklich von Martin Luther stammt. Aufgetaucht in Deutschland ist er ganz besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Katastrophen, die es dort gegeben hat, wo die Leute gesucht haben, ich brauche irgendwo etwas, wo ich Hoffnung habe, dass es noch einen Morgen geben wird. Da ist dieser Satz auf alle Fälle nachzuweisen. Das Thema Hoffnung hat in meinem Leben eine ganz besondere Rolle gespielt. Ich habe es schon häufige Male erzählt, dass ich schwer krank war während der Zeit meines Studiums, wo ich nicht wusste, ob ich wieder gesund werde. Und die Ärzte mich zum Teil aufgegeben. Und eine Situation muss ich mich erinnern, wo ich bei einem Arzt war. Und alle haben mir gesagt, Jan, wenn du bei dem warst, ist der absolute Spezialist. Da musst du hin. Und bei diesen Ärzten bin ich gewesen. Und die hat mir dann irgendwann gesagt, Herr Achtermann, ich weiß nicht mehr, was ich mit Ihnen machen soll. Und das war ein Gefühl, als wenn man ins Bodenlose fällt. Da ist nichts mehr, worauf ich jetzt noch hoffen kann. Ich bin bei den Top-Ärzten in Berlin gewesen und keiner weiß mehr, mit mir weiterzumachen. Worauf darf ich jetzt noch hoffen? Woran kann ich mich jetzt noch festhalten? Das Wort Hoffnung kommt von dem mittelniederdeutschen Wort hoppen und heißt so viel wie hüpfen. Ja, ich würde am liebsten jetzt gleich, ich lasse euch nachher irgendwann mal in der Mitte aufstehen. Dann dürft ihr das mal üben, hüpfen, hoppen. Wisst ihr was, wo ihr das erleben werdet? Nächsten Samstag, wenn ihr kleine Kinder habt. Die werden hier in der Andacht, wenn wir hier miteinander heilig die Christvesper haben, werden die ganzen Kinder hier ganz zappelig sein und werden ganz rum, weil die Hoffnung haben, dass bei denen etwas unterm Weihnachtsbaum liegt für sie. Wenn ihr da jetzt ein Paket reinmacht, da ist nichts drin, dann ist das ganz schön gemein. Aber keine Eltern würden das machen. Stellt euch das mal vor, die Kinder sitzen hier richtig, die sind zappelig, die wollen da hin, die wollen hier endlich raus. Das dauert alles eine Stunde. Ich verspreche, es wird nicht lange dauern. Ich werde nächsten Samstag werde ich nur 10 Minuten predigen. Ja? Mehr habe ich nicht gekriegt von Jürgen. Der ist nicht fürs Programm zuständig. Aber ihr Lieben, es geht darum, diese Anspannung, weil da ist etwas in der Zukunft. Da fange ich an zu hüpfen, da bin ich kribbelig. Und das ist das, worüber ich heute mit euch sprechen will. In der Situation damals bei dem Arzt, da war ich resigniert. Da habe ich Hoffnungslosigkeit gespürt. Da habe ich überhaupt nicht mehr gehüpft. Da bin ich in die S-Bahn geschlichen, habe mir wie vorgestellt, als ich am Alexanderplatz stand. Der nächste Zug ist meiner. Ich schmeiß mich davor, ich kann nicht mehr. Da war kein Hüpfen mehr, da war keine Hoffnung mehr. Hoffnung in der christlichen Tradition hat ja ein Bild mit einem Anker. Kennt das ja vielleicht? Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube, das steht das Kreuz dafür. Hoffnung steht der Anker dafür. Und Liebe das Herz. Und ich hatte keinen Anker mehr in der Zukunft. Ich habe nichts mehr, was mich in der Zukunft festgehalten hat. Das Einzige, was mich in dem Moment festgehalten hat, war, dass ich wusste, es gibt eine Frau, die mich über alles liebt. Und es gibt Eltern, die mich noch lieben. Alles andere war mir egal. Wenn es diese drei Menschen nicht gegeben hätte in meinem Leben, hätte ich damals Schluss gemacht. Weil ich nichts mehr hatte in der Zukunft, was mich gehalten hat. Aber da war eine Frau, die mir versprochen hat, ein halbes Jahr vorher, wir gehen zusammen durch dicke und dünne Zeiten. Oder in guten und in schlechten Zeiten, verspricht man sich ja so schön. Und das habe ich, da habe ich dran geglaubt. Da gab es etwas, was mich dann doch letztlich noch gehalten hat. Worauf darf ich denn noch hoffen? Ihr Lieben, wenn ihr euch das vielleicht auch mal vorstellt, diese Herausforderung, die Menschen in eurem Umfeld, die stellen sich auch diese Frage, was dürfen wir denn noch hoffen?
Und die haben Angst, die Menschen, die haben Sorgen, die Menschen um euch herum, vielleicht ihr selber auch. Und wenn wir dann das Wort aus Petrus im Ohr haben, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Hast du dir diesen Satz mal durch den Kopf gehen lassen? Du sollst jederzeit bereit sein, über die Hoffnung, die in deinem Herzen ist, Rechenschaft zu geben. Stell dir vor, morgen kommt dein Kollege oder dein Student, mit dem du zusammen morgen wieder Mathe büffeln musst oder so, und sagt, was ist das für eine Hoffnung in dir? Dann sollst du etwas sagen können. Du musst wissen, was ist der Grund deiner Hoffnung? Weil die Menschen sich diese Fragen stellen. Und du kannst jemand sein, der sie mit dieser Hoffnung in Kontakt bringt. Alle Zeit sollen wir davon Rechenschaft geben. Was ist die Situation der Menschen in unserer Umgebung? Die Menschen denken, wir versinken im Chaos. Das scheint mir an vielen Stellen im letzten Jahr so ein soziales Gefühl geworden zu sein. Ich habe Angst. Das neue Wort, das Wort des Jahres 2016 ist postfaktisch. Das bedeutet, wir leben in einer Zeit, in der die Leute nicht mehr so sehr auf Fakten schauen, sondern auf das, was sie fühlen. Fakten sind egal. Hauptsache ist der Fakt, es geht um das Thema, was ich fühle. Und das macht mir zum Beispiel Angst. Und ich kann das nachvollziehen, wenn ich mir vorstelle, heutzutage kannst du irgendeinen Mist erzählen, bist Politiker und die Leute glauben dir einfach. Das macht Angst, oder? Und so geht es den vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Die Aussage eines deutschen AfD-Politikers soll ein Beispiel dafür sein. Er wurde gefragt von einem Korrespondenten, warum seine Partei denn nie erwähnt, dass 98% aller Migranten friedlich in Deutschland leben. Seine Antwort war, es geht doch nicht um die reine Statistik, sondern es geht darum, was die Bürger empfinden. Das heißt also, das, was man fühlt, ist auch Realität. Da fasse ich meinen Kopf und stelle mir die Frage, so, Leute, geht's noch? Das macht mir Angst. Wenn ich Fakten habe, die nicht mehr stärker sind, um eine rationale Entscheidung zu treffen in solchen Zeiten, dann habe ich Angst. Und das geht vielen Menschen vielleicht auch so. Der Wutbürger ist entstanden in unserer Gesellschaft. Das Lebensgefühl, immer abgezockt zu sein, immer betrogen worden zu sein, beleidigt, erniedrigt, gedemütigt, das ist so ein Grundgefühl von vielen dieser Menschen. Und die Menschen nutzen dann häufig auch diese schlecht gelaunten Kommentarfunktionen auf irgendwelchen sozialen Medien und Internetblogs. Diese Wut, diese massive Wut hat zum Beispiel auch in Amerika zum Wahlerfolg von Donald Trump geführt. Viele Menschen haben eine schlechte Sicht von der Zukunft und von der Gegenwart. Sie sind hoffnungslos und rufen dann nach irgendwelchen starken Führern. Und wir Christen, wir erzählen doch auch in der Advents- und Weihnachtszeit immer, dass der Retter kommt und Frieden auf Erden wird und so weiter. Und wenn wir dann die offenen Augen haben und in die Nachrichten reinschauen, da sehen wir die Flutwellen, da sehen wir die Katastrophen, da sehen wir die Fluchtwellen, da sehen wir Ängste, dass die Welt vom Abgrund steht. Und wenn wir in das Leben von uns Christen hineinschauen, so mal in die Gemeinde hinein, geht es uns Christen denn immer so viel besser? Es ist doch nicht so, dass man im Leben von Christen nur noch Segen findet und nur noch eine leidfreie Zeit findet. Auch Christen leiden. Auch Christen leiden, auch Christen gehen durch das Tal des Todestals, wie es im Psalm 23 so schön heißt. Auch Christen kommen in Zeiten hinein, wo man sich fragt, warum Gott? Wieso lässt du das zu? Und man hat das Gefühl und man hat Angst, weil dass Gott einen verlassen könnte. Gott, wenn du das zulässt in meinem Leben, hast du mich dann fallen gelassen? Was uns als Christen beschreibt, ist nicht die Abwesenheit von Leid und Krankheit und Arbeitslosigkeit und Zerbruch und Tod. Diese Erfahrung teilen wir mit den Menschen um uns herum. Mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden, mit den Kollegen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, als Christen haben wir eine lebendige Hoffnung. Hoffnung ist nicht eine Haltung, die sich auf ein mögliches Ereignis in der Zukunft richtet, wobei es von äußeren Umständen abhängig ist, so wie das Wort in unserer Gesellschaft gefüllt ist. Sondern unsere Hoffnung ist nicht vage. Hoffnung im Sinne der Bibel, das ist eine Zuversicht, dass Gott sich zu seinen Verheißungen stellt. Dass Gott Gott ist und dass er vertrauenswürdig ist, dass er treu ist, dass er Wort hält. Und ich möchte mit euch heute einen Bibeltext anschauen, in dem das wirklich auf den Punkt kommt, wo diese Hoffnung wirklich greifbar wird. Das ist ein Text aus dem Römerbrief, den Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Da schreibt der Apostel Paulus: Da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Paulus beginnt seinen Text hier mit diesem fetten Wort nun. Da wir nun gerechtfertigt worden sind. Paulus hat in den Kapiteln vorher beschrieben, dass der Mensch vor Gott keine Hoffnung hat, außer Jesus Christus. Er hat es den Juden vor Augen gemalt und er hat es den Nichtjuden vor Augen gemalt. Ihr habt keine Hoffnung ohne Jesus. Rechtfertigung vor Gott, gerecht sein vor Gott, Frieden mit Gott könnt ihr nur durch Jesus haben. Aber da das geschehen ist, und er beschreibt das in Kapitel 3 wunderbar, wir haben Zugang zu Gott durch den Glauben, durch das Vertrauen in Jesus, kommt diese Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gesprochen vor Gott, durch den Glauben an Jesus. Das ist der neue Stand. Nicht mehr schuldig. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, als diejenigen, die an Jesus glauben, dürfen wir sagen, keine Schuld mehr an mir zu finden. Ich bin gerecht gesprochen. Das ist der Ausgangspunkt von uns Christen. Und das hat zwei Folgen. Erstens, wir haben Frieden mit Gott. Das betrifft unsere Gegenwart. Hier und jetzt haben wir schon Frieden in Gott. Nicht irgendwann mal, irgendwann, wenn der Herr Jesus wiederkommt oder wie auch immer, oder wenn wir sterben, sondern jetzt schon dürfen wir die Erfahrung machen, ich darf Frieden mit Gott haben. Und das meint nicht in erster Linie ein Gefühl. Es kann auch sich toll anfühlen, aber in erster Linie beschreibt es einen Friedensschluss, den Gott mit uns geschlossen hat. Gott hat deutlich gemacht, ich möchte mit dir, Mensch, Frieden haben. Und das ist ja das, was wir in dieser Adventszeit feiern. Das ist das, was wir in der Weihnachtszeit feiern. Als die Engel gesungen haben auf dem Feld, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da liegt ein kleines Kind in der Krippe und das bringt diesen Frieden. Das ist das Zeichen von Gott, dass er mit uns Menschen Frieden schließen will. Und die Ersten, die das hören dürfen, sind die Leute, die Outlaws sind. Die Leute, mit denen keiner mehr was zu tun haben wollte. Wo keiner von uns hingegangen wäre. Das Zweite ist, wir haben Zugang zu Gott. Das bedeutet, in der Sprache der damaligen Zeit, dass ich Zugang habe in die Gegenwart Gottes. Das ist das Bild vom Tempel dahinter. In den Tempel durfte man nicht einfach so reinspazieren. Aber erinnert ihr euch an Ostern, was wir da hören? Oder an Freitag viel besser, genauer. Als Christus gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen. Das bedeutet, wir haben Zugang durch das, was Jesus getan hat, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist unser Stand. Nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt. Jetzt darfst du in die Gegenwart deines Vaters kommen. Jetzt darfst du mit Jesus Gemeinschaft haben. Darauf kommt es an. Und dann dürfen wir eben uns rühmen. Wir dürfen uns rühmen aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt steht doch einmal kurz auf, wer mag. Wer dem jetzt zu albern ist, steht einfach mal auf. Und wir machen das mal ganz praktisch. Wir dürfen uns rühmen. Das Wort, was hier besteht, das heißt, ich darf mich brüsten, ich darf angeben damit. Ja, ihr dürft jetzt mal einmal aufdrehen. Sehr schön. Jetzt dürft ihr euch wieder setzen. Ja? Ihr dürft euch freuen wegen der Herrlichkeit Gottes. Aufgrund des Glaubens, den wir jetzt haben, darf ich in die Zukunft schauen. Da ist eine Hoffnung für uns vorbereitet. Die Herrlichkeit Gottes ist für uns vorbereitet. Und das werden wir eines Tages in Vollkommenheit sehen. Das fängt jetzt an, das Reich Gottes. Und wir werden es in Herrlichkeit sehen. Wir werden Gott sehen. Wir werden Gottes Gegenwart erleben. Hautnah, wir werden ihn berühren werden. Und ist uns auch bewusst, dass das jetzt noch nicht vollkommen ist. Darum beten wir ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, es ist noch nicht komplett da. Es ist aber angebrochen. Als Christus in die Welt gekommen ist, hat er gesagt, das Reich Gottes ist nahe. Und das ist unsere Botschaft. Wir gehen hinaus in diese Welt und sagen, das Reich Gottes ist nahe. Es ist noch nicht vollkommen da. Noch sterben die Menschen. Noch gibt es Menschen, die krank sind. Noch gibt es Systeme, die Menschen unterdrücken. Aber wir Christen stehen dagegen auf. Weil wir eine Hoffnung in uns haben, dass das eines Tages zu Ende ist. Das ist unsere Hoffnung. Dann wird es keine Kindersklaven mehr geben. Dann wird es keine Frauen mehr geben, die ihren Körper verkaufen müssen. Dann wird es keine Menschen mehr geben, die in irgendwelche Minen rein müssen, um für unseren Wohlstand irgendwelche Mineralien aus dem Berg zu kratzen. Das wird vorbei sein. Und als Christen sagen wir, jetzt schon stehen wir dagegen auf. Wo der Blick in die Zukunft düster und wo der Blick in die Zukunft ohne Hoffnung ist, wo das düster vermutet wird, da bauen Menschen um sich Mauern herum auf. Das kann im Persönlichen so sein. Wenn ich sage, ich habe die Erwartung, dass mein Nachbar ein ziemlicher Nervensack sein wird, dann werde ich einen großen Zaun um mein Haus herum bauen, damit mein Nachbar mir nicht auf die Nerven geht. Weil ich erwarte, dass in der Zukunft mein Nachbar Stress macht. Das ist im Persönlichen ganz normal. Und im Politischen, da wo in Zukunft da brauchen wir eine Mauer, weil die Menschen sonst abhauen. Zum Beispiel in der DDR gab es das. Der antifaschistische Schutzwall. Man hatte Angst, dass in der Zukunft da irgendwie Probleme entstehen. Oder jetzt in Amerika, die Diskussion darum, dass in der Zukunft die ganzen Leute aus Mexiko rüberkommen. Aus Angst mauern wir uns ein. Weil es wird ja alles schlimmer. Alles wird Katastrophe. Wir müssen uns einmauern. Alles wird schlimm. Die Angst bestimmt unser Leben und nicht mehr die Hoffnung. Ich mag den Satz, den ich von einem kroatischen Theologen gehört habe, von Peter Kusmit, der hat gesagt, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Und der Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Hoffnung ist die Musik der Zukunft zu hören. Und Glaube ist heute anfangen zu tanzen. Heute fange ich schon an zu tanzen und zu hüpfen, weil die Herrlichkeit Gottes kommt. Darauf kommt es an. Ich meine, es gibt auch unter Christen Pessimisten, die behaupten, dass es niemals gelingen wird, die Macht des Bösen zurückzudrängen, die in unserer Gegenwart scheinbar wirksam ist. Und ich möchte mit euch mal in eine Situation hineinbegeben, in den Zweiten Weltkrieg. In Frankreich gab es eine Gruppe von Menschen, die im Untergrund gegen die Nazi-Herrschaft aufgestanden sind. Und wenn wir die Möglichkeit hätten, heute uns in die Zeit zurückzubeamen und mit diesen Menschen ein Gespräch anzufangen, dann hätten wir vielleicht den Sinn ihres Kampfes in Frage gestellt. Stellt euch mal vor, 41 so. Und wir hätten dann gesagt, wie wollt ihr es denn mit den Nazis aufnehmen? Ihr seid doch nur schlecht ausgerüstete, eine ganz schlecht ausgerüstete Amateurarmee, die gegen die eine überwältigende Übermacht ankämpft. Ihr habt keine Chance gegen die brutale Gewalt, die euer Land im Griff hat. Diese Leute hätten uns vielleicht geantwortet, du verstehst es nicht. Während wir hier im Kampf gegen die Mächte des Bösen unterwegs sind, die unser Land in den Griff nehmen, ist auf der anderen Seite des Ärmelkanals eine riesige Invasionsstreitmacht, wird hier gerade zusammengezogen. Niemand weiß, wann der Einsatzbefehl kommen wird. Doch irgendwann ist es soweit. Dann wird eine gewaltige Armada von Schiffen über den Kanal kommen und unser Land einnehmen. Und wir werden unsere Kräfte mit ihnen vereinen und sie werden uns zum Sieg führen. Und genauso ist das mit der Hoffnung von uns Christen, wenn wir uns gegen die Mächte der Finsternis in Position begeben, die sich in der Menschheitsgeschichte breit machen. Wir tun das in der Erwartung, dass eines Tages und zu irgendeiner Stunde, die keiner weiß, eine Posaune erklingen wird und eine gewaltige Invasionsstreitmacht in diese Welt kommen wird, die von Jesus persönlich befehligt wird. Das ist meine Hoffnung. Diese siegreiche Armee wird sich mit den militanten Widerstandskämpfern in der Gemeinde Jesu vereinigen und uns zum Sieg helfen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, was wir im Advent feiern. Jesus, komm wieder. Jesus, bitte komm bald wieder. Jesus ist schon einmal in die Welt gekommen und wir verkündigen im Advent, dass er wiederkommen wird. Und dann wird er nicht kommen in einer Krippe, sondern dann wird er die Mächte der Finsternis absolut besiegen. Das ist unsere Hoffnung. Und Paulus schaut in der Gegenwart quasi in die Zukunft und sagt, das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Jetzt geht's weiter. Das zweite Rühmen. Hier in diesem Text kommt zweimal das Verb rühmen vor. Das zweite Rühmen. Und das wird jetzt krass. Da geht es nämlich um Bedrängnis. Da geht es um Trübsal, da geht es um Leid. Paulus schaut in die Gegenwart und sagt, hier, ich rühme mich in der Bedrängnis, im Leid. Das ist ein zentraler Begriff im Neuen Testament, wenn Christen bedrängt werden in dieser Welt. Da geht es um Bedrücktheit, da geht es um ganz starken Druck. Da geht es darum, dass Leute zerbrochen werden. Druck von allen Seiten. Von außen, von innen, körperlich, seelisch, geistig, außerhalb und innerhalb der Gemeinde. Alle diese Probleme. Und ich glaube, dass viele charismatische Christen ein Problem mit dieser einseitigen Theologie haben, die davon ausgehen, dass das Reich Gottes schon in Vollständigkeit in dieser Welt erfahrbar ist. Ich glaube, dass wir eine Korrektur manchmal brauchen in unserem Denken, dass das Reich Gottes noch nicht vollständig da ist. Hier im und jetzt erleben wir noch Leid. Wir sind nicht immer nur reicher, schöner und gesünder. Wir haben ein großes Problem in der Seelsorge, wenn wir den Leuten versprechen, dass das komplette Himmelreich im Hier und Jetzt erfahrbar ist. Es ist angebrochen, es ist auf dem Weg, es kommt, aber es ist noch nicht vollständig. Wir werden alle, die wir hier sitzen, eines Tages sterben. Zumindest das darf ich euch versprechen. Aber im Hier und Jetzt dürfen wir wissen und glauben, dass unser Leben einen Sinn hat, egal wie schwer es ist. Der jüdische Arzt und Psychotherapeut Dr. Viktor Frankl hat diese Erfahrung auch gemacht, hat das auch gesagt. Er ist im KZ gewesen und hat gesagt, die geistige Freiheit des Menschen, die man ihm bis zum letzten Atemzug nicht nehmen kann, lässt ihn auch noch bis zum letzten Atemzug Gelegenheit finden, sein Leben sinnvoll zu gestalten. Das ist so ungefähr das, was Paulus hier auch ausdrückt. Sogar im Sterben noch hat dein Leben einen Sinn. Und er hat das erlebt. Er hat gesagt, dass dieser unbedingte Wille, an diesen Sinn zu glauben, das gibt mir Kraft. Auch wenn meine Frau tot ist, auch wenn meine ganze Familie durch den Schornstein gegangen ist, ich habe die Hoffnung, dass mein Leben weiter sinnvoll ist. Und er hat sein Leben wieder weiterleben dürfen, hat viele, viele Jahre ein sehr, sehr beachtetes Wissenschaftlerleben gelebt und hat viele Menschen positiv beeinflusst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn wir uns jetzt mal den Kontext anschauen, im Römerbrief zum Beispiel, in dieser Situation, als Paulus den geschrieben hat, da war noch keine große Christenverfolgung zu erwarten. 56 nach Christus hat Paulus diesen Brief geschrieben. Aber einige Jahre später, da brennt Rom. 64 nach Christus brennt Rom ab. Und wer wird quasi der Sündenbock von Nero? Das sind die Christen geworden. Nero hat gesagt, die Christen haben Rom angezündet. Und da gab es die erste große Christenverfolgung in Rom. Und der Geschichtsschreiber Tacitus, der schreibt, man verhaftete zuerst Leute, die bekannten, dann auf ihre Anzeige hin eine riesige Menge. Sie wurden nicht gerade der Brandstiftung, wohl aber des allgemeinen Menschenhasses überführt. Die Todgeweihten, und damit sind die Christen gemeint, benutzte man zum Schauspiel. Man steckte sie in Tierfelle und ließ sie von Hunden zerfleischen. Man schlug sie ans Kreuz und zündete sie an und ließ sie nach Einbruch der Dunkelheit als Fackeln brennen. Das ist doch krass, oder? Nero hat sich Christen in seinen Garten gehängt und hat die als Fackeln brennen lassen bei der Party. Das ist Bedrängnis. Das ist die extremste Form, garantiert. Das war die erste große Christenverfolgung, eben in diese Situation der Römer hinein. Und ich sage das nochmal so, mancher oberflächlicher, frommer Mensch, der denkt vielleicht, wenn alles gut läuft in meinem Leben, dann ist das der Ausdruck davon, dass ich Gott nahe bin. Mir geht es gut, also bin ich geliebt, Gott ist mit mir. So scheint die einfache Gleichung zu sein. Diese Botschaft habe ich früher auch oft gehört, habe ich auch geglaubt. Und gerade als ich am Ende war, bin ich daran verzweifelt. Weil ich dachte, oh, jetzt bin ich ja krank, habe keine Hoffnung mehr. Was habe ich falsch gemacht? Ich glaube doch an Jesus. Ich bekenne doch alle möglichen Bibelverse und alles Mögliche. Paulus macht deutlich, dass Bedrängnisse zusammen mit dem Glauben an Jesus eine Kette, eine positive Kette an Wirkungen haben kann. Ich habe das mal hier so ausgedrückt, also so aufgemalt. Erstens kommt aus der Bedrängnis Geduld. Also Geduld bedeutet, in der jetzigen Situation habe ich den Glauben, dass das nicht das letzte Wort Gottes ist. Gott ist unterwegs und er hat mich nicht verlassen. Deswegen kann ich geduldig sein. Paulus macht sich vorher in Vers 1 und 2, macht er sich fest im Glauben an Jesus Christus. Die Bedrängnis, die muss ich ja nicht in meiner eigenen Kraft durchstehen, sondern durch den Glauben an Jesus Christus macht ich mich da stark und kann ich geduldig sein. Kann ich mir auch sicher sein, dass ich, weil ich gerecht gesprochen bin durch den Glauben, ich kann mir sicher sein, dass Gott mit mir ist. Das ist die Zusage. Gott verändert sich nicht. Er ist immer noch gut. Seine Geschichte mit mir ist noch nicht zu Ende. Das Wort Geduld bedeutet eigentlich wortwörtlich drunter bleiben, unter etwas bleiben, unter einer Situation bleiben und sagen, ich halte das aus, weil ich weiß, das ist nicht das Ende. Ich muss in Leid und Schwierigkeiten nicht aufgeben, sondern darf fest auf Gott hoffen. Ich darf mich an ihm festmachen. Jakobus sagt es in folgenden Versen, liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Das mag so ein charismatischer Christ nicht immer gerne hören. Wir mögen immer gerne an Wunder glauben, dass es sofort zack da ist. Aber die Realität ist die, das ist nicht immer so. Manchmal müssen wir drunter bleiben. Weil Gott eine Situation, warum auch immer, ich will das gar nicht jetzt alles hier versuchen zu erklären. Aber es ist Fakt, es gibt Situationen, wo man einfach nur drunter bleiben muss und sagen muss, Gott, ich halte an dir fest, egal was kommt, ich vertraue dir darauf, dass ich gerecht gesprochen bin in Christus und gehe mit dir den nächsten Schritt. Das zweite ist, Geduld bewirkt Bewährung. Das Wort bedeutet Prüfung oder Erweis der Echtheit oder Vertrauenswürdigkeit. Die Standhaftigkeit erweist die Echtheit und den Tiefgang des Glaubens. Wenn man das durchgehalten hat, wenn man da dran geblieben ist, dann ist man stärker geworden. Ich habe eine Prüfung geschafft. Also werde ich die nächste Prüfung auch schaffen. Und ich kann andere Leute mitnehmen, ich kann sie ermutigen. Der Psalmbeter sagt, gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch durch. Der hat diese Erfahrung gemacht. Der hat die Erfahrung gemacht, das ist nicht alles happy, clappy und charismatisch, super, genial, fromm. Sondern es gibt diese Zeiten, wo Gott uns eine Last auflegt, sagt er sogar. Paulus drückt es so aus, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu, er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Das ist Glaube, der durch diese Bedrängnisse durchgegangen ist, der Geduld gehalten hat und der Stand gehalten hat. Das beste Beispiel, ich habe überlegt, wer fällt mir da ein? Und ich muss an einen Mann denken, der 1941 ins KZ Auschwitz gekommen ist. Er war Priester und sein Name ist Maximilian Kolbe. Und es gab im KZ, war ein Flüchtling weg. Ein Häftling war geflohen und man hatte vermutet, dass irgendwie Leute ihn unterstützt hatten. Und dann mussten die ganzen Leute antreten und es sollte eine Vergeltungsmaßnahme geben und es sollten Leute aussortiert werden für eine Ermordung. Und verschiedene Namen wurden aufgerufen und einer der Männer, der aufgerufen worden ist, er fing an bitterlich zu weinen. Und hat geschrien, meine Familie und meine Kinder. Und dann hat dieser Pater, Maximilian Kolbe, gesagt zu dem KZ-Aufseher, darf ich an seiner Stelle sterben? Dieser Vater, der in bitterliches Weinen durfte zurück ins Glied treten, Maximilian Kolbe ist mit den anderen Leuten in den Hungerbunker gegangen und ist dort, hat diese Hungerfolter durchgehalten, Von 11 Leuten waren nur noch 3 am Leben und erst als sie den Hungerbunker wieder aufgemacht haben, hat man ihn dann sofort durch eine Todesspritze vergiftet. Der hat standgehalten, dieser Mann. Weil etwas in ihm so lebendig war, er sagte, ich habe diesen Mut. Und dieser Mann, der andere, der zurückgehen konnte ins Leben, hat das KZ überlebt und ist irgendwann in den 90er Jahren gestorben. Das ist für mich ein Bild von Standhaftigkeit. Wo jemand, den vorher schon in Bedrängnis Geduld gehabt hat und Standhaftigkeit gehabt hat. Der nächste Punkt ist, dass aus dieser Standhaftigkeit oder aus dieser Bewährung Hoffnung erwächst. Bei den Indianern, da gibt es ein Wort für Hoffnung, das heißt, wird folgendermaßen beschrieben, jemand, der durch den Horizont sehen kann. Das finde ich ein hammercooles Bild. Jemand, der durch den Horizont hindurch sehen kann. Ja, das gibt es da alles. Da ist eine Grenze und so weiter. Aber ich kann noch weiterschauen. So empfinde ich das. Und das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Es geht nicht darum, einfach nur eine verbissene Parole zu haben, so leere Worte, wo man die Augen verdreht, so nach dem Motto, ja, dumme Durchhalteparolen. Sondern Paulus verknüpft diese Hoffnung mit dem Glauben an Jesus Christus. Und mit der fundamentalen Erfahrung in Vers 5, der Liebe Gottes, die ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist in unser Herz. Und Paulus sagt, der Heilige Geist ist nicht so ein bisschen tröpfchenweise in unser Herz hineingegeben worden, sondern er ist ausgegossen. Nicht homöopathische Dosen, sondern die Fülle des Geistes in unsere Herzen. Das ist das. Verwurzelt im Glauben, Liebe im Herzen, können wir durch diese Dinge durchgehen. Können wir jetzt Hoffnung haben. Das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung gewissermaßen auf das, was auch in der Zukunft noch kommen wird. Jetzt ist es ja so, dass wir in einer Pfingstgemeinde leben und da über den Heiligen Geist zu sprechen, ist ja manchmal so, wie Eulen nach Athen zu tragen. Aber ich habe es noch einmal wieder neu gewagt. Wir glauben als Christen ja an den dreieinigen Gott, der 3 Personen in einem Wesen vereint. Der Heilige Geist verbindet den Vater im Himmel mit Jesus, seinem Sohn. Und der Kirchenvater Augustinus, der hat mir nochmal einen Hinweis gegeben, der mir nochmal wieder geholfen hat, das zu verstehen. Er hat gesagt, die Liebe setzt einen voraus, der liebt, einen, der geliebt wird und die Liebe selbst. Der Vater ist in der Dreieinigkeit derjenige, der liebt, die Quelle und der Ursprung von allem. Der Sohn ist derjenige, der geliebt wird. Und der Heilige Geist ist die Liebe, mit der sie sich lieben. Und ist das nicht ein krasses Bild, dass die Liebe, die zwischen dem Vater und dem Sohn existiert, als Person in unsere Herzen ausgegossen ist? Wir sind mit hineingenommen in das Mysterium der Dreieinigkeit Gottes. Ey, wenn du dann die nächste stille Zeit machst, dann darfst du zwischen dem Vater und dem Sohn durch das Wirken des Heiligen Geistes sein. Das ist der Hammer, finde ich. Und das ist nicht einfach nur die Liebe Gottes, die Gott zu uns hat, sondern hier ist das im Genitiv, also das hat eine zweifache Bedeutung. Die Liebe Gottes hat einmal die Liebe, die Gott zu uns hat, aber auch die Liebe, die ich zu Gott habe, die Liebe, die ich zum Nächsten habe. Diese zweifache Bedeutung ist hier gemeint. Das heißt also, durch den Glauben an Jesus dürfen wir mit Gottes Zukunft in der Gegenwart prahlen, dürfen wir hüpfen. Durch den Glauben an Jesus dürfen wir das tun. Darauf kommt es mir an. Was sollen wir als Christen jetzt tun? Ich will uns das nochmal vor Augen führen. Es gibt diese zweifache Hoffnung. Die Hoffnung in der Zukunft, wo wir erwarten, dass die Toten auferstehen werden, dass Gott eine neue Welt aufrichten wird. Und wir haben in dieser jetzigen Welt, durch den Glauben an Jesus, in den schweren Zeiten, einen Grund zur Hoffnung. Wir müssen, wenn wir unsere Gegenwart betrachten, müssen wir niemals den Gedanken, der sich immer wieder hochschleicht, zulassen in unseren Herzen. Und auch wenn wir im Hauskreis sind, wenn wir miteinander zusammen beten, nicht diesen Gedanken zulassen, dass Gott gegen mich ist. Lass uns diesen neuen Blick haben, auch in leidvollen Situationen, dass es eine Bedrängnis sein kann, durch die Gott uns hindurchträgt, in der wir zum Beispiel auch Verfolgung erleben können, wo wir auch Krankheit erleben, andere Bedrängnis, Stress in der Familie, an der Arbeit, wie auch immer. Bedrängnis kann sehr vielfältig sein. Das ist ein summarisches Wort, was Paulus hier benutzt, wenn er Bedrängnisse meint. Lass uns ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das Christsein keine Schönwetterreligion ist, die keine Probleme kennt. Sondern lass uns zueinander helfen, da durchzutragen. Gerade jetzt in der Zeit vor Weihnachten, wo wir erwarten, Christus wird wiederkommen. Das ist unsere Hoffnung, da fangen wir an zu hüpfen. Und es geht nicht darum, das Leid zu idealisieren, sondern zu sagen, okay, das kann aber trotz allem, obwohl ich alles richtig gemacht habe, kann es die Situation geben. Da, wo du gesündigt hast und leidest, da kannst du Buße tun, wenn dir der Heilige Geist das zeigt. Wo Mächte der Finsternis am Wirken sind und du meinetwegen ein Befreiungsgebet baust, alles okay, das meine ich ja damit nicht. Ich meine nicht zu sagen, hurra, hurra, Leid ist das Tollste, im Gegenteil. Aber lass uns ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Bedrängnisse auch zum Glaubensleben mit dazugehören und dass wir dieses Gefühl der Gottesferne nicht Raum lassen in unseren Herzen. Wir können im Glauben an Jesus bestehen, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ist. Wir können einander darin ertragen, wir können einander helfen beim Tragen und uns gegenseitig ermutigen und können selber auch mit in das Leid hineingehen, da wo andere Menschen im Leid stehen und sagen, Gott, ich stehe jetzt hier in deinem Namen diesen Menschen zur Seite. Wenn Leute jemanden verloren haben, hinzugehen und sagen, ich rufe dich an. Hinzugehen und sagen, ich stehe dir bei. Ich trinke eine Tasse Tee mit dir. Wisst ihr was, wenn Leute krank sind, wenn Leute jemanden verloren haben, wie einsam die werden, weil keiner mehr sich traut, zu ihnen zu gehen. Und du musst nicht sagen zu denen, ja, ruf mich mal an, wenn du mich brauchst. Das will ich niemals tun. Ruf du an. Geh du hin. Und ermutige sie. Und lass uns diese Hoffnung auch in der Gegenwart tragen, dass das Reich Gottes mit uns auch unterwegs ist, wenn wir für die Kranken beten. Der Auftrag, für die Kranken zu beten, hat nicht aufgehört. Lass uns für die Kranken beten, aber wenn eine Heilung ausbleibt, lass uns nicht verzweifelt sein, sondern lass uns sagen, okay, dann tragen wir das jetzt zusammen durch und beten wir wieder. Und dann halten wir diese Situation zusammen aus. Und dann wird dein Glaube dadurch gestärkt und wird dadurch Hoffnung auf Jesus deutlicher werden. Ich komme zum Schluss und möchte euch ermutigen, dass wir miteinander einen realistischen Blick auf das Leben kultivieren können. Dass wir, wenn der eine oder andere dieses Gefühl hat, ins Bodenlose zu fallen, dass wir dann da sind und ihn mit aufhalten im Glauben, festhalten. Und dass wir immer wieder bekennen, Gott ist immer noch da, Gott hat sich nicht verändert. Und er liebt mich und er liebt dich. Das hat sich nicht verändert. Das ist das Fundament, was wir vom Kreuz her wissen. Lass uns diesen Glauben haben, dass Gott natürlich auch Situationen verändern kann. Aber selbst wenn er nicht eingreift, wird Gott am Ende die Ehre bekommen. Und dann werden wir diesen trotzdem Glauben kultivieren. Ich möchte euch jetzt bitten, aufzustehen. Ich möchte fragen, ob jemand hier ist, der sagt, ich habe